Radio SRF. Unser Schwerpunkt heute Morgen: Italien. Das Mitte-Links-Bündnis von Pierluigi Persani erhält im Abgeordnetenhaus die Mehrheit. Im Senat erreicht kein Lager ein Mehr. Wir analysieren mit unserem Korrespondenten und wir fragen in Brüssel nach, wie reagiert die EU? Und wir blicken dann in die Schweiz, wo sich die Abtreibungsgegner erneut formieren. Sie sammeln ab heute Unterschriften für eine neue Initiative. Das Wetter über dem Flachland: Hochnebelfelder, sonst zunächst sonnig, später dichtere Wolken, Temperaturen bis 2 Grad. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Guten Morgen. Nun sind die Resultate aus Italien bekannt. Bei der Wahl ins Abgeordnetenhaus holt das linke Bündnis von Pierluigi Bersani mit gut 29,5% am meisten Stimmen. Knapp dahinter platziert sich die Mitte-Rechts-Allianz von Silvio Berlusconi mit fast 29,2%. Im Senat jedoch kommt es zu einem Patt. Aus Rom, Franco Battel.
Die Linke erhält in der Grossen Kammer, dem Abgeordnetenhaus, klar am meisten Sitze. Dies aber nur dank der sogenannten Mehrheitsprämie, die dem stärksten Lager auch bei einem Mini-Vorsprung von 0,4% wie im vorliegenden Fall 55% der Sitze zuweist. In der kleinen Kammer, dem Senat, verpasst die Linke aber das absolute Mehr. Hier eroberte die Mitte-Rechts-Koalition von Silvio Berlusconi gar etwas mehr Sitze, allerdings verpasst auch er die absolute Mehrheit. Damit herrscht Chaos, wie der Corriere della Sera schreibt. Stabilität ist nicht in Sicht. Beppe Grillo, der Komiker aus Genua, freut sich trotzdem. Fantastisch sei das Ergebnis, ließ Grillo im Internet verlauten. Seine Bewegung Cinque Stelle errang aus dem Stand fast einen Viertel der Stimmen und ist stärkste Einzelpartei. Die Linke und Berlusconi haben nur darum mehr Sitze, weil sie Koalitionen mit anderen Parteien eingegangen sind. Abgeschlagen auf dem vierten Platz landete Mario Monti, der bisherige Premier.
Siamo tutti di fronte a una responsabilità molto grave.
Das Wahlresultat sei eine große Verantwortung. Monti hat mit seiner Mitte-Koalition schlecht abgeschnitten. Er wird im Senat weder den Rechten noch den Linken zu einer Mehrheit verhelfen können. Für Niki Vendola, einen der Spitzenpolitiker der Linken, ist der Fall klar.
Quindi tocca al centro-sinistra.
Als stärkste Kraft in der Abgeordnetenkammer werde nun die Linke versuchen müssen, eine Regierung zu bilden, sagte Vendola. Wie eine solche Regierung aussehen könnte, ist derzeit völlig schleierhaft. Stabil wird sie auf jeden Fall nicht sein.
Franco Battel in Rom. In etwa 3 Minuten reden wir live mit unserem Korrespondenten Massimo Agostinis und vertiefen die Wahlresultate. Diese Wahlen in Italien haben auch einen Einfluss auf den Handel an den Finanzmärkten. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Markus Amrain.
Im Devisenhandel gibt der Euro zu den wichtigsten Währungen nach. Er kostet noch 1,3066 $ und 1,2142 €. Im Aktienhandel steht der japanische Nikkei-Index zurzeit mit 2,0% im Minus. Am späten Abend hatte der amerikanische Dow Jones-Index 1,6% tiefer geschlossen als am Vortag. Die Landwirtschaftsminister der EU-Staaten haben in Brüssel die Skandale um Pferdefleisch und Bio-Eier besprochen. Beschlüsse wurden keine gefasst. In Deutschland fragt sich der Konsumentenschutz, weshalb der Eierskandal erst jetzt ans Licht komme. Der Berufsverband der deutschen Lebensmittelkontrolleure verlangt mehr Personal. Zum Teil sei ein Prüfer für 1200 Betriebe zuständig. Auch in Ungarn ist ein falsch deklariertes Rindfleischprodukt aufgetaucht. Betroffen sei die Tiefkühllasagne der Luxemburger Firma Tavula, hieß es beim Nationalen Amt für Lebensmittelsicherheit. Das Produkt soll Pferdefleisch enthalten. Die Lasagne-Lieferung sollte ursprünglich nach Dänemark gehen. Aus noch ungeklärten Gründen gelangte sie aber nach Ungarn und in die Slowakei. 3 Jahre nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko hat in New Orleans ein Prozess um Schadenersatz begonnen. Die amerikanische Regierung und 5 Bundesstaaten klagen gegen den britischen Erdölkonzern BP und 2 weitere Unternehmen, darunter den Bohrplattformbetreiber Transocean mit Sitz im schweizerischen Zug. Der amerikanische Staat verlangt einen Schadenersatz von 21 Milliarden Dollar. BP sei bei der Tiefseebohrung jedes Risiko eingegangen, gegen alle Vernunft. Der Ölkonzern BP hat bis jetzt 23 Milliarden Dollar ausbezahlt. Gleichzeitig zum Prozess wird um eine Einigung außerhalb des Gerichts gerungen. Israel hat erfolgreich ein neues Raketenabwehrsystem getestet. Nach Angaben der Zeitung Jerusalem Post wurde eine Abfangrakete in eine Höhe von 100 Kilometern geschossen. Die Zeitung berief sich auf das israelische Verteidigungsministerium, das den Raketentest bestätigte. Das neue System sei mit der Unterstützung der USA entwickelt worden. Es sei dafür ausgelegt, iranische Langstreckenraketen in großer Höhe zu zerstören.
Dienstagmorgen gleich 6 nach 7. In Italien sind also in der Nacht die Wahlresultate bekannt gegeben worden. Und darüber reden wir jetzt mit unserem Korrespondenten. Massimo Agostini ist in der einen Parlamentskammer, dem Abgeordnetenhaus, ist das Mitte-Links-Lager die stärkste Kraft mit einer absoluten Mehrheit von Sitzen. In der anderen Kammer, dem Senat, hat niemand eine Mehrheit. Mitte-Rechts hat aber knapp am meisten Sitze. Was heißt das alles mit Blick natürlich vor allem auf die Bildung einer neuen Regierung?
Das italienische System sieht vor, dass jene Koalition, die in der Abgeordnetenkammer am stärksten ist, dass die von Staatspräsident Napolitano mit der Bildung einer Regierung beauftragt wird. Das heißt, Mitte links, Pierluigi Bersani, dürfte da vermutlich zum Zuge kommen. Allerdings geht man davon aus, dass er nicht unbedingt sehr schnell eine Regierung zusammenkriegen wird, weil es sehr schwierig ist, eine absolute Mehrheit in beiden Kammern hinzukriegen.
Und dann könnten Neuwahlen anstehen, schon bald wieder in Italien.
Ja, das ist so. Neuwahlen dürften relativ schnell anstehen, eben weil Pierluigi Bersani keine richtige Mehrheit zusammenkriegt. Es ist möglich, dass er mit Monti, mit Berlusconi vorübergehend eine große Koalition bildet, dass man kurz ein neues Wahlgesetz macht. Das vorliegende, das ist veraltet, das entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, dass man nachher aber sehr schnell wieder nach Hause geht, weil wenn diese Koalition zu lange an der Regierung bleiben würde, dann würde sie vermutlich in 1 bis 2 Jahren trotzdem zusammenbrechen wegen der internen Widersprüche. Und dann könnte Beppe Grillo, der große Sieger von gestern, sagen, seht her, die Alten, die wollten sich wieder zusammentun, die wollten wieder irgendwas hinwursteln, jetzt wählt mich, und er dürfte dann noch mehr gewinnen, als er dies ohnehin schon getan hat.
Zu Beppe Grillo kommen wir noch, möchte zuerst über Silvio Berlusconi sprechen. Der hat sich richtiggehend auf die politische Bühne zurückkatapultiert. Nicht einmal 0,5% der Stimmen fehlte ihm, um auf Platz 1 zu kommen in der Abgeordnetenkammer. Welche Rolle wird er nun spielen?
Nun, ein Ziel hat er erreicht. Die Linke, die kann nicht richtig regieren. Das war sein Hauptziel, das hat er erreicht. Mit einem unglaublichen Wahlkampf für einen 78-Jährigen beeindruckend. Er wird im Parlament über eine Prätorianergarde verfügen, ihm höchst ergebene Politiker, welche dafür sorgen werden, dass seine Geschäfte und seine privaten Angelegenheiten und seine juristischen Verfahren nicht in die Richtung gehen, die Silvio Berlusconi nicht passen.
Und jetzt reden wir also über diesen Beppe Grillo, diesen Komiker, den Antipolitiker. Er ist der große Unbekannte in der neuen politischen Landschaft Italiens. Er kam klar auf Platz 3. Bevor wir wieder zu Ihnen kommen, Massimo Agostinis, hören wir, wie die Anhänger von Beppe Grillo in Mailand den Grosserfolg gefeiert haben. Alexander Grass war dort.
In einer aufgegebenen Fabrikanlage, weit draußen, dort, wo alles billig und heruntergekommen ist, haben die Mitarbeiter von Beppe Grillo ihren Wahlsieg gefeiert. Via Internet meldet sich Beppe Grillo und dankt den Aktivisten in Mailand für die Unterstützung. Bis vor wenigen Monaten sei das alles undenkbar erschienen, sagt Daniele Pesco. Jetzt ist er frisch gebackener Parlamentarier und sucht ein Zimmer in Rom. Und das Movimento 5 Stelle braucht so etwas wie eine Organisation.
Però per me la cosa più importante è riuscire a organizzarci sulle idee.
Man müsse sich nun in Arbeitsgruppen organisieren, meint Pesco. Es brauche aber eine offene Struktur. Jeder solle sich einbringen können. Parteiausweise werde es keine geben. Basis bleibe das Internet. Im Parlament sei er allein, erklärt ein junger Kommunalpolitiker aus Mailand. Aber draußen im Netz habe er Freunde. Er veröffentliche die Unterlagen aus dem Parlament, vom Netz komme das Expertenwissen zurück und damit mache er Politik. Nicht rechts, nicht links sei die Bewegung, sagen die Aktivisten hier. Bauingenieur Pesco will Umweltthemen nach Rom tragen. Das Zentrum der Bewegung ist Beppe Grillo. Die bewegungsinterne Demokratie muss noch erfunden werden. Parteiversammlungen gibt es nicht. In den Blogs tauchen jetzt erste gehässige Rechthabereien auf. Demokratie sei nicht einfach, sagt Pesco. Es sei schwierig zu diskutieren und den Respekt vor anderen Ideen zu wahren, meint er. Er glaubt an den parteiinternen Lernprozess und zieht Parallelen zur Piratenpartei in Deutschland. Selbstgemachte Pizza wird jetzt aufgetragen. Begeisterte Blicke gehen zum Großbildschirm, der neue Resultate zeigt. Für Daniele Pesco sind die Freudenschreie, der Ruf nach einem Italien, das besser werden soll.
Diese Reportage aus Mailand von Alexander Grass. Jetzt wieder zu Ihnen, Massimo Agostinis. Ist es denkbar, dass Beppe Grillos Partei zu einer konstruktiven politischen Kraft wird?
Falls die Legislatur länger dauern würde, dann denke ich ja, da werden sich diese Grillini dem parlamentarischen Betrieb irgendwie anpassen und mit konkreten Vorstellungen kommen. Da es aber vermutlich eine kurze Legislatur sein wird, werden die sich auf ihre Positionen zurückziehen, stur daran festhalten, um ja nicht als Kompromissler dazustehen und so bei den nächsten Wahlen wieder Stimmen zu verlieren.
Reden wir noch über den bisherigen Premier Mario Monti. Er wird nur Nummer 4. Welche Rolle wird er in Zukunft spielen?
Aufgrund seines politischen Gewichts in den Kammern wird er kaum ein großes Gewicht spielen. Falls es aber zu einer Übergangsregierung kommt, von links bis rechts, wer weiß, ob er da noch einmal für kurze Zeit zum Handkuss kommt.
Besten Dank, Massimo Agostini, das war unser Korrespondent in Rom. Und jetzt der Blick nach Brüssel. Wie reagiert die Europäische Union auf die Wahl dort? Ich habe unseren Korrespondenten Urs Bruderer gefragt.
Sie wird dieses Patt beobachten. Sie wird vor allem auf Rom schauen und beobachten, wie die Politiker dort damit umgehen. Für Reaktionen und Handlungsanweisungen seitens der EU ist es eindeutig zu früh. Was ich mir vorstellen könnte, ist aber, dass durchaus einige Leute hier gar nicht so unglücklich sind über dieses Resultat. Wenn in Italien jetzt ein vernünftiges Wahlgesetz bekommt, dann wäre das immerhin schon mal etwas. Und dann gibt es noch eine andere Hoffnung, nämlich dass dieses Resultat jetzt Italiens Politiker unter Druck setzt, sich zu einigen. Und einigen, das hieße auch, sich darauf zu einigen, wie man die Krise in den Griff bekommen will. Der Druck müsste also nicht mehr von Brüssel kommen, was ja immer auch schwierig ist, weil das jeweils ein Steilpass für die Opposition bedeutet, sondern er kommt aus Italien selber. Und falls Italien gar eine längerfristige große Koalition wagen würde, wäre das aus Brüsseler Perspektive aus diesem Grund eben gar nicht so schlecht.
Der Euro hat bereits gestern gegenüber wichtigen Währungen nachgegeben. Heißt das, jetzt geht in der Eurozone wieder das große Zittern los, weil unklar ist, wie es in Italien mit dem Euro weitergeht?
Das ist richtig, die Börse reagiert, der Eurokurs aber nicht so dramatisch. Und ich glaube, nach wie vor gehen die Finanzmärkte davon aus, dass der Euro derzeit einigermaßen sicher ist, vor allem auch dank der Europäischen Zentralbank, die ihn schützt. Das könnte sich wieder ändern, aber nicht von heute auf morgen. Gegen einen drohenden Kollaps des Finanzsystems ist der Euro derzeit tatsächlich besser abgesichert als noch vor einem Jahr, aber nicht gegen sich allfällig schleichend entwickelnde politische Risiken, wie sie in Italien natürlich durchaus möglich sind.
Urs Bruderer in Brüssel war das. So viel zu den Wahlen in Italien für den Moment hier in heute Morgen. Und jetzt in die Schweiz. Abtreibungsgegner lassen nicht locker. Heute soll die Unterschriftensammlung beginnen für eine Volksinitiative gegen den Schwangerschaftsabbruch. Gut 10 Jahre nach dem deutlichen Ja des Schweizer Stimmvolkes zur sogenannten Fristenregelung, die den straflosen Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen ermöglicht, wird wieder Druck gemacht, und zwar gleich mit zwei Volksinitiativen. Das sorgt für Ärger. Inlandredaktor Peter Maurer.
Initiative Nummer 1. Sie verlangt, dass eine Abtreibung künftig nicht mehr von der obligatorischen Krankenversicherung bezahlt wird. Das Volksbegehren kommt demnächst ins Parlament. Mitinitiant ist der Schweizer SVP-Ständerat Peter Föhn. Initiative Nummer 2. Sie fordert kurz und bündig, menschliches Leben ist geschützt. Und das heißt gemäß Initiant Heinz Hürzeler, dem Präsidenten der Glaner Sektion Ja zum Leben,
dass Abtreibungen nicht mehr gestattet wären.
Genau gleich wie zum Beispiel Sterbe- und Suizidhilfe. Die Unterschriftensammlung beginnt jetzt. Interessant, Peter Föhn von der Abtreibungsfinanzierungsinitiative ist darüber wenig begeistert.
Sinn macht es überhaupt nicht, dass man momentan zweigleisig fährt. Man sollte jetzt die laufende Initiative vors Volk bringen.
Will heißen Föhns Initiative.
Und dann sollen diese Leute wieder schauen, was sie wollen.
Doch Föhns Initiative geht Heinz Hürzeler zu wenig weit.
Die führt kaum zu einer Reduktion von Schwangerschaftsabbrüchen.
Derweil ärgert sich Annemarie Rey, die langjährige Kämpferin für einen straflosen Schwangerschaftsabbruch, maßlos über die jüngsten Aktivitäten der Abtreibungsgegner.
Sie wollen einfach immer das Thema wieder aufkochen.
Rey ist jedoch überzeugt, die Chancen für ein Abtreibungsverbot in der Schweiz seien heute gleich
null. Wir hatten eine solche Initiative 1985, die wurde mit nahezu 70% der Stimmen abgelehnt. 2002 war es für Mutter und Kind die Initiative, die genau dasselbe auch verlangte. Die wurde mit 82% abgelehnt und die nächste wird bestimmt noch deutlicher abgelehnt.
Für hitzige Diskussionen ist gesorgt.
7 Uhr und bald 17 Minuten, weiter mit dem Wetter.
Die Prognosen für heute Dienstag: im Flachland einige Hochnebelfelder, sonst zuerst noch sonnig. Dann aus Osten immer dichtere Wolken, Temperatur um 2 Grad. Im Süden ziemlich sonnig bei 8 Grad.
Informationen kompakt am Morgen früh, auch online srf.ch/heute Morgen ist die Adresse im Netz. Redaktion Daniel Eisner, am Mikrofon Hans Ineichen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.